Ich darf heute Professor Dr. Wedemeyer begrüßen, den Direktor der Klinik für Gastroenterologie, Hepatologie und Endokrinologie der Medizinischen Hochschule Hannover.
Ja, wunderbar.
Ich sage natürlich erstmal Hallo und vielen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen.
Ja, vielen Dank. Ich freue mich, Frau Karlheim. Und Sie haben ja ein wichtiges Thema, was ich gerne mit Ihnen bespreche. Und deswegen freue ich mich auf Ihre Fragen.
Ja, die habe ich natürlich auch so ein bisschen in der Community schon mal vorab abgeklopft. Und da ist es dann auch wieder aufgefallen, dass die Infektionskrankheit Hepatitis E, um die es ja heute vorrangig geht, vielen gar nicht bekannt ist. Mir selber, ich kannte diese Krankheit oder die Infektion selbst auch nicht bis zur Diagnosestellung und durfte auch in der Vergangenheit immer mal wieder feststellen, dass selbst Ärzte mich immer angeguckt haben, wieso E? Also bis D war bekannt, aber E teilweise nicht. Und da ist halt eben mein Interesse daran, diese Infektionskrankheit einfach mal ein bisschen mehr durchleuchten und zu schauen, wo kommt sie her, wie ist die Therapie, wie ist der Verlauf und ganz besonders natürlich die Konstellation im Rahmen für Organtransplantierte.
Ja. Also vielleicht ganz kurz diese Hepatitis E. Sie haben vollkommen recht, viele meiner Kollegen, wenn die jetzt Leberwerte abklären, dann wird nach Hepatitis A, B, C geguckt und dann hören die auf.
Genau.
So, und das ist, und D und E wird gar nicht geguckt. Und da vielleicht ein Wort zu D, da brauchen sich jetzt auch Zuhörer hier oder Personen, die das sehen, keine Sorgen machen. D ist eine Koinfektion von Hepatitis B. Sprich, wenn ich Hepatitis B ausgeschlossen habe, dann kann ich keine Hepatitis D kriegen und damit Haken hinter, falls jemand eine Hepatitis D hat, okay. Da gibt es eine ganz neue Therapie, da können wir auch vielen Menschen helfen, aber das ist nicht Thema heute. Jetzt sind wir von E.
Genau.
Und was ist das eigentlich, warum ist das übersehen worden? Weil früher wurde die Hepatitis E eigentlich nur angesehen als Reisekrankheit. Mhm. Also insbesondere, wenn man nach Indien gefahren ist, da gibt es Hepatitis E sehr häufig. Das kann da auch gefährlich sein bei schwangeren Menschen. Aber das war eigentlich so das übliche Durchfall kriegen, wenn man irgendwie nach Indien fährt. Und dann musste jeder Medizinstudent Hepatitis E denken. Und das hat sich so vor 10, 15 Jahren geändert, weil man dann eigentlich erst realisiert hat, dass wir was komplett übersehen haben. Dass nämlich die Hepatitis E auch bei uns unglaublich häufig ist. Und das ist eine andere Hepatitis E, als die wir in Indien kriegen. In Indien, das ist der sogenannte Genotyp 1. Es gibt so mindestens 8 verschiedene Genotypen. Und bei uns in Deutschland ist das Genotyp 3 häufigste. Und dieser Genotyp 3 wiederum, der findet sich in Schweinen insbesondere. Das heißt, wenn Sie hier in Hannover zum Schlachter gehen und kaufen ein Stück Schweinefleisch, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass dieses Met oder was auch immer infektiöse Hepatitis E-Viren enthält, zwischen 5 und 50%. Das heißt, das ist endemisch. Und deswegen ist ja die Frage, wie viele Menschen betrifft das eigentlich? Es gibt so eine Gesundheitsstudie, die hat geguckt bei Normalbevölkerungsmenschen und dann hat man wirklich ohne irgendwelche Verzerrungen geguckt, wie häufig haben diese Menschen Antikörper gegen Hepatitis E. Und dann kann man so ein bisschen kalkulieren, wie viele Menschen das eigentlich so pro Jahr betrifft. Und jetzt kommt's. In Deutschland schätzen wir, dass jedes Jahr 400.000 Menschen eine akute Hepatitis E-Virusinfektion haben. Mhm. Das heißt nicht, dass die alle symptomatisch sind. Und bei SARS-CoV-2, bei Corona haben wir jetzt ja schon gesehen, dass nicht jeder, der das Virus trägt, auch schwer krank wird. So ähnlich ist es bei der Hepatitis E auch. Erfreulicherweise werden die meisten eben nicht schwer krank. Mhm. Aber so schwere Symptome von Menschen, die jetzt nicht noch eine Immunsuppression haben, das sind nur wahrscheinlich ein paar Tausend, gemeldet werden so 3.000, 4.000 im Robert-Koch-Institut, wahrscheinlich dann Unterdiagnose, selbst wenn ich das mal 5 nehme, dann bin ich bei 15.000 bis 20.000 symptomatischen pro Jahr. Weil das ist viel mehr als Hepatitis B, viel mehr als akute Hepatitis C und viel mehr als akute Hepatitis A. Das heißt, wir reden heute über den häufigsten Grund, dass ein Virus eine Leberentzündung verursachen kann.
Okay. Das war mir jetzt auch nicht so bewusst, dass die E da sogar noch mehr betrifft als die anderen. Liegt das daran, dass bei der E das halt eben oft die Symptome gar nicht da sind, dass das so im Stillschweigen bei gesunden Menschen das Immunsystem da so gegen angeht, dass das dann im Grunde gar nicht mehr,
Sag
mal, jetzt einfach als Magen-Darm-Grippe irgendwie so abgetan wird und dann ist das wieder in Ordnung.
Teilweise nicht mal das, teilweise gibt es auch gar keine Symptome. Mhm. Aber nochmal, also ich gehe davon aus, dass irgendwann im Laufe des Lebens eigentlich jeder Mensch in Deutschland mal Kontakt zum Hepatitis E-Virus hatte. Und wenn man Antikörper misst, dann haben so 50- bis 60-jährige Menschen, haben so 20-30% können Antikörper nachweisen gegen Hepatitis E. Mhm. Aber auch die anderen 60-70% waren möglicherweise exponiert, haben vielleicht die Antikörper wieder verloren. Das hat man jetzt ja bei SARS-CoV auch gelernt, dass nach einer Impfung oder Infektion Antikörper abfallen können. Das heißt, ich selber bin negativ für Antikörper gegen Hepatitis E, habe aber eine hervorragende T-Zell-Antwort. Auch das haben wir in Corona ja gelernt, was das ist. Also Antikörper versus T-Zellen. Ich habe hervorragende Antikörper gegen Hepatitis E, T-Zellen, aber keine Antikörper. Also das heißt, ich würde durch diese 400.000, die das Robert-Koch-Institut in der Studie da entdeckt hat, wäre ich gar nicht mit drin. Die kommt man noch oben drauf. Aber nochmal, unser Thema ist jetzt ja, warum ist das, wenn das bei den meisten asymptomatisch ist, brauchen wir nicht weiterreden. Wir reden darüber, dass es eben bei Menschen, die ein eingeschränktes Immunsystem hat, sei es, weil es angeboren ist oder weil wir mit Medikamenten das verursachen, dass es dann eben nicht so blande abgehen muss, sondern dass es zu einer chronischen Infektion kommt. Das Virus heilt nicht aus. Und dann reden wir eben von einer Infektion, die in der Leber immer weiter sich vermehrt, wo es eine Immunantwort gibt und die dann die Leber schädigen kann. Und dann wie andere Viren auch, dass es dann zu einer Leberzirrhose kommen kann. Und deswegen ist das für uns so wichtig, dass wir Menschen, die eben eine Immunsuppression einnehmen müssen, dass man bei denen da ganz genau guckt. Und deswegen erste ganz wichtige Botschaft, Menschen mit einem eingeschränkten Immunsystem müssen, wenn sie Schweinefleisch konsumieren, darauf achten, dass das ausreichend erhitzt ist. Und auch dann gleich die Frage, wie lange und was. Da gibt es auch verschiedene Studien. Also das Virus geht so ab 70 Grad kaputt. Und da brauche es sicherlich so mindestens, sage ich mal, so 5 bis 10 Minuten. Wenn man 80 oder 90 Grad hat, auch ein bisschen weniger. Aber nochmal bitte kein rohes Thüringer Mett zum Beispiel essen. Das ist für Patienten mit eingeschränktem Immunsystem gefährlich und auch vielleicht Menschen, die andere Erkrankungen haben, die vielleicht, die jetzt keine Immunsuppression nehmen, aber die zum Beispiel eine Leberzirrhose haben, weil eine andere Erkrankung ist, Fettleber oder die haben früher mal Alkohol getrunken oder was Angeborenes. Und diese Menschen, wenn die dann obendrauf noch eine E kriegen,
dann wäre das haben auch
ein Risiko, dass die Leber dann ganz einknackt.
Ich persönlich esse ja kein Schweinefleisch.
Ja, und dann kann man es trotzdem kriegen.
So, kann man es ja, wie man sieht, trotzdem kriegen.
Genau, so und jetzt deswegen, was ich vorhin sagte, keiner von uns kann dem Hepatitis E-Virus entkommen. Das machen immer alle Leute hier ein bisschen nervös. Es gibt Arbeiten, dass man infektiöse Hepatitis E-Viren im Trinkwasser gefunden hat. Also selbst da.
Ja.
Und am Ende ist es Pech. Also das Virus kann natürlich auch in anderen Tieren, in jedem Tier kann man Hepatitis E-Viren finden. Katzen, Hunde, alles Mögliche kann man durchdeklinieren. Ob das jetzt selbst Kühe sind gefunden worden, dass die positiv sein können. Aber das ist alles seltener. Haupt ist Schweinefleisch und dann ist natürlich auch Wasser, Spülwasser. Es gibt verschiedene Gründe. Ich glaube, man muss aufpassen. Man muss das jetzt nicht triggern, deswegen Schweinefleisch einfach aufpassen, weil es häufiger ist. Aber sage ich mal, man kann auch Pech haben und dann kann es zu Situationen eben kommen, wo ich das Virus trotzdem einfangen kann. Wichtig ist mir jetzt, was machen wir praktisch? Wie entdeckt man das? Und dann ist es so, Menschen, die erhöhte Leberwerte haben, wo es keine andere Erklärung für gibt, müssen auch das Hepatitis E-Virus getestet werden. Da kann man Antikörper nehmen. Und bei Menschen, die ein eingeschränktes Immunsystem haben, muss ich direkt mit einer PCR, auch das haben wir in Corona gelernt, was das ist, mit einer PCR das Virusgenom direkt nachweisen. Das ist, glaube ich, ganz wichtig, wenn Leberwerte unklar erhöht ist. Ob man jetzt jeden Immunsupprimierten alle 6 Monate mit einer PCR auf Hepatitis E untersuchen sollte, das ist wahrscheinlich übers Ziel hinausgeschossen. Und da gibt es auch keine Evidenz, dass ich hier was Gutes mache. Aber wenn irgendwie ein Problem ist, würde ich das schon jedem empfehlen. Das Zweite, wo man dran denken sollte, ist, dass das Hepatitis E-Virus nicht nur in der Leber sich vermehrt, sondern dass das Hepatitis E-Virus auch andere Symptome außerhalb der Leber verursachen kann, zum Beispiel Nervenentzündungen und dann insbesondere den Schulternerven. Und es gibt Menschen, die so Probleme haben, vielleicht den Arm zu heben, wo der Schulternerv betroffen ist. Das kann durch Hepatitis E verursacht werden. Deswegen müssen nicht nur wir Leberdoktors an Hepatitis E denken, sondern zum Beispiel auch Neurologen. Mit denen arbeiten wir ganz eng zusammen, dass die da genau gucken können. Also das ist, sagen wir mal so, also erstens ist es häufig, zweitens, ich habe gesagt, wo und wie man es gucken muss. Und jetzt ja die dritte Frage, wenn man chronisch infiziert ist, was kann ich machen?
Genau.
Also kann man das behandeln? Und da ist es so, dass wir erstmal prinzipiell kein zugelassenes Medikament haben. Wenn man es ganz klar sagt, es gibt kein Medikament, was spezifisch für die Hepatitis E-Virusinfektion zugelassen ist. Wir wissen aber, dass eine Substanz Ribavirin prinzipiell erstmal gegen Hepatitis E wirken kann. Da gibt es Arbeiten aus Frankreich, auch wir aus Hannover haben hier Arbeiten gemacht. Und da kann man eben sehen, dass das mit Ribavirin man so 60-80% der Patienten das Virus unterdrücken kann. Und wenn man das 3 Monate gibt, dann kann das Virus auch weg sein. Ribavirin macht aber eine Blutarmut. Und wenn man zum Beispiel Nierenprobleme hat, dann ist Ribavirin vielleicht nicht so hoch dosierbar, Blutarmut. Und dann kann ich gar nicht die optimale Dosis geben, habe ich ein Problem. Zweitens kann nicht jeder Mensch mit Ribavirin behandelt werden, weil, wie gesagt, es auch Nebenwirkungen geben kann und nicht immer verträglich ist. Und für die Patienten ist es schwieriger. Und da haben wir, da gab es mal Arbeiten, dieses Hepatitis C-Medikament, Sofosbuvir, dass das ein bisschen gegen Hepatitis E wirkt. Wir auch hier in Hannover haben eine große Studie in Deutschland koordiniert, wo wir gedacht haben, wir können jetzt mit diesem Hepatitis C-Medikament Hepatitis E heilen. Ja, hat leider zwar zu einem Abfall des Virus geführt, aber eben nicht zu einer Ausheilung. Und als Letztes bleibt dann eben, dass man beide Substanzen versucht, miteinander zu kombinieren. Das kann dann wieder helfen, dass man dann doch versucht, in einzelnen Patienten das Virus wegzubekommen. Aber leider muss man sagen, das ist eine große Aufgabe, jetzt weiter nach neuen Substanzen zu suchen. Der Professor Steinmann aus Bochum zum Beispiel hat so eine große Screening durchgeführt, wo er 9000 zugelassene Medikamente geguckt hat, die gegen alles Mögliche wirken. Mensch, finde ich vielleicht eins, was gegen Hepatitis E wirken kann. Hatte auch so ein paar Kandidaten, da müssen wir mal abwarten, wie das weitergeht. Und dann kann man sich natürlich überlegen, auch neue Medikamente direkt gegen Hepatitis E zu entwickeln. Oder, was wir auch bei Corona gelernt haben, da gibt es ja auch Studien, wo man so Antikörper spritzt, ne? Neutralisierende Antikörper. Und da ist hier der Dr. Patrick Behrendt aus unserer Klinik, der hat ein total spannendes Forschungsprojekt und auch große Förderung, dass er eben zusammen mit Professor Kai aus Lübeck so neutralisierende Antikörper gegen Hepatitis E entwickelt, die man dann hoffentlich auch ähnlich wie bei Corona therapeutisch einsetzen kann. Also Kurzbotschaft von meiner Seite, häufig, es kann bei Immungeschwächten zum Problem führen. Man kann es diagnostizieren und wir haben Ribavirin als Therapie und vielleicht gibt es für diejenigen, wo das nicht ganz reicht, haben wir wirklich auch Forschung in Deutschland, wirklich ganz vorne dran, wo wir hoffentlich in den nächsten 1, 2, 3 Jahren dann bessere Therapien unseren Patientinnen und Patienten anbieten können.
Ja, dann bin ich ja schon mal glücklich, das zu hören, weil ich ja zu dem speziellen Fall gehöre, wo Ribavirin und Sofosbuvir ja leider nicht den gewünschten Erfolg gebracht hat. Aber zu wissen, dass eben die Forschung da immer weitergeht und da schon gute Fortschritte gemacht worden sind, ist natürlich dann schon sehr beruhigend zu wissen. Wie ist das bei der Organtransplantation? Kann das dann auch quasi in dem Organ die Hepatitis E in dem transplantierten Organ stecken und dass der Patient, der transplantiert wird, dann dadurch die Hepatitis E bekommt?
Also das ist etwas, was jetzt theoretisch möglich ist, wo es auch einzelne Fallberichte in der Vergangenheit schon gab, auch aus Berlin und Leipzig, dass vor 15 Jahren ein Hepatitis E antransplantiert wurde. Das ist aber sehr, sehr selten und auch nicht immer wahrscheinlich, weil, ich habe zwar gesagt, Hepatitis E ist häufig, aber bei den normalen Organspendern, die sind ja nicht lange immunsupprimiert vorher. Das sind ja gesunde Menschen, die verstorben sind. Und deswegen benutzt man auch die Organe für eine Transplantation, weil sonst wäre das nicht, wäre das ja gefährlich. Und die Wahrscheinlichkeit, dass dann diese Menschen eine chronische Infektion haben, dass man dann hiermit mit einer Leber, einem Herz, einer Lunge, einer Niere das überträgt, das ist extrem selten und das Risiko ist extrem gering, dass sowas theoretisch möglich ist. Dazu muss ich sagen, viel größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich mich im Rahmen einer Organtransplantation anstecke, weil ich Pech habe und über Essen oder über andere Dinge das bekomme. Oder eben früher war es noch so über Blutprodukte. Das war in Deutschland, werden Bluttransfusionen erst seit 2019 regelhaft oder die Spender auf Hepatitis E untersucht. Und da ist es so, dass die Wahrscheinlichkeit über Bluttransfusion jetzt viel geringer ist. Das war aber bis 2019 nicht so. Und die Fälle, die es, sag mal, sehr nah an der Transplantation bekommen haben, glaube ich, dass es gar nicht jetzt das Organ war, was mit transplantiert wurde, sondern dass es möglicherweise eine Bluttransfusion war, die im Rahmen einer Organtransplantation notwendig wurde. Und das ist die Quelle. Und, aber wie gesagt, heutzutage werden alle Spender regelhaft auf Hepatitis E-Viren getestet. Das wird so gepoolt gemacht. Wir haben es gerade aus Hannover publiziert, dass es so ein minimales Restrisiko nach Blutplättchentransfusionen gibt, weil das relativ viel Plasma ist und dann vielleicht der ein oder andere unter so eine Grenze, Nachweisgrenze rutschen kann. Aber auch das ist sehr selten. Jetzt kann ich erstmal Menschen beruhigen. Erstens, Organtransplantationen sind heutzutage sehr, sehr, sehr sicher. Und die Blutspender werden alle direkt auf das Virus getestet. Und nur wenn das Sky High ist und da so ein Verdünnungseffekt eintritt, dann gibt es einzelne Ausnahmen. Also bei Flachhalten. Und wenn es dann passiert nach einer Transplantation, wie gesagt, haben wir jetzt das Ribavirin. Und Sie gehören jetzt leider zu jemandem, wo es wirklich, wo man Pech hat, wo dann auch das ein bisschen schwieriger ist. Aber wie gesagt, wir arbeiten mit Hochdruck daran, Ihnen und den restlichen Patienten auch wirklich zu helfen.
Das ist ja schon mal das Wichtigste. Ja, ansonsten denke ich, ich muss mal eben noch mal schauen auf meinen Spickzettel. Ja, den aktuellen Stand haben wir auch. Also von, ja, die Heilungschancen. Genau. Das ist natürlich dann individuell von Fall zu Fall, je nachdem, wie chronisch und wie schnell das dann fortschreitet. Das kann man ja wahrscheinlich nicht so
sehen. Also nochmal, was das wahrscheinlich bei Immunkompetenten, die heilen eigentlich fast alle aus. Da gibt es einzelne, wo das auch länger laufen kann. Wie gesagt, ich selber habe meine T-Zellantworten, ich habe keine Antikörper, ich habe es wahrscheinlich irgendwann vor vielen Jahren oder Jahrzehnten ausgeheilt. Dann gibt es aber schon Menschen, wo es noch ein bisschen länger laufen kann. Bei den Menschen, die die Immunsuppression bekommen, werden viele Menschen chronisch. Das hängt auch so ein bisschen ab von den Immunsuppressiva. Also da gibt es gleich den Unterschied, ob ich Mycophenolat bekomme. Das wirkt vielleicht sogar ein bisschen gegen Hepatitis E. Wir haben Tacrolimus, das er fördert und insbesondere Patienten, die mTOR-Inhibitoren bekommen, also zum Beispiel Everolimus. Da ist das Risiko erhöht, dass die Menschen chronifizieren. Und das Ansprechen auf Ribavirin, wie gesagt, das hängt davon ab, wie hoch ich die Dosis pushen kann, ist so in den internationalen Studien bis zu 80% im richtigen Leben, dann ein Tuck weniger. Das ist so der Punkt. Aber eine Sache habe ich vergessen, vorhin zu sagen, was mich viele fragen, was ist eigentlich mit Impfung?
Ja, genau, das hatte ich hier, glaube ich, auch.
Bei Corona haben wir ja innerhalb, bei Corona haben wir ja in kürzester Zeit einen Impfstoff entwickelt und Hepatitis E. So, in der anderen Sache gab es 2007 mal eine Studie bei Soldaten in Nepal, das ist eingestampft worden. Und dann gibt es einen zugelassenen Impfstoff, der ist in China zugelassen. Das ist so ein proteinbasierter Impfstoff, also ein Eiweiß, was produziert wird von Hepatitis E und was man dann spritzt. Und der war auch hocheffektiv, hat Chronifizierungen verhindert. Aber der ist leider eben nur in China zugelassen. Und wir haben in Deutschland letztlich keinen zugelassenen Impfstoff gegen Hepatitis E. Sodass auch da wird natürlich jetzt mRNA-Impfstoffe, wird viel geforscht und gemacht, aber wir werden sicherlich in den nächsten Jahren erstmal keinen Impfstoff haben gegen Hepatitis E, müssen gucken, wie das Ganze sich weiterentwickelt. Und bis dahin bleibt eben nur vorsichtig sein, Schweinefleisch ausreichend lange zu erhitzen und so ein bisschen darauf achten und dann vielleicht den ein oder anderen ärztlichen Kollegen oder die Kollegin mal zu erinnern, dass man das E-Virus nicht vergisst. Ich kann Ihnen nur sagen, wir kämpfen für unsere Patienten. Und nochmal, die deutschen Ärztinnen und Ärzte, die sind hier, was das Hepatitis E-Feld angeht, international auch wirklich ganz vorne dran. Wir hatten jetzt gerade einen Austausch von Ärzten, die sich mit Virushepatitis und Wissenschaftlern beschäftigen. Und da habe ich gerade mit Wissenschaftlern aus England und aus Frankreich gesprochen. Und die waren ganz beeindruckt, was hier wirklich für tolle Gruppen in Deutschland und auch in der Schweiz sich mit dem Hepatitis E-Virus beschäftigen. Jetzt müssen wir gucken, dass wir auch noch besser verstehen, wie das Virus sich vermehrt, noch besser verstehen, warum das Immunsystem nicht immer mit dem Hepatitis E-Virus zurechtkommt und diese Probleme macht, noch besser verstehen, warum es manchmal diese Schulternervenentzündung gibt und dann natürlich neue Therapien entwickeln. Aber wir sind am Ball.
Das ist gut. Denke ich, haben wir alles soweit durch und die Infektionskrankheit Hepatitis E ist jetzt schon ein bisschen klarer geworden, auch wie man sie bekommt und wie der Verlauf ist. Und dann sage ich erstmal ganz, ganz herzlichen Dank für diese Aufklärung. Und ja, hat mich sehr gefreut.
Mich auch und Ihnen alles Gute. Vielen Dank.
Dankeschön.